Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer der vorletzten Folge der Interviews for Future, für dieses Jahr allerdings. Heute mit einem kleinen, ich weiß nicht, ob man Special nennen mag, aber einer etwas weihnachtsnahen Folge, würde ich mal behaupten, denn es geht jetzt nicht dröge Naturwissenschaft, sondern es wird auch ein bisschen literarisch und so weiter und so fort, künstlerisch. Ja, und da habe ich mir eingeladen, Felix Erdmann und Chris Werfus vom Trabanten Verlag. Hallo.
Hallo. Hallo. Schön, dass wir hier sein können.
Ja, schön, dass ihr hier seid. Ihr habt ein Buch in petto, das jetzt rauskommt oder auch schon rausgekommen ist, nämlich Mondnacht 5:12. Darum soll es heute gehen. Trotzdem würde ich jetzt erstmal einen Schritt nochmal zurückgehen und sagen, erstmal Chris, Felix, wer seid ihr so? Ein, zwei Sätze, was ist vielleicht auch euer persönlicher Bezug zu Klimawandel und Artensterben, kann man gerne mit einbinden und natürlich euer Bezug zum Trabanten Verlag.
Ja, ich fange vielleicht einfach mal an. Genau, ich bin Felix Erdmann, ich bin hauptberuflich Schauspieler, ich wohne in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern, bin hier am Theater angestellt und bin eben vor knapp einem Jahr zum Trabanten Verlag dazu gestoßen. Eigentlich erst als Lektor und als Mitarbeiter für das Projekt Lockdown-Lyrik. Und dann haben sie sich gemeinsam die Idee Mondnacht 5:12 entwickelt, zu der wir später noch mehr sagen können. Und dann das eigentlich zum bisher größten Projekt für uns beide gemacht und dieses Buch herausgegeben. Und mein Zugang zur Klimakrise ist eigentlich, glaube ich, ein sehr emotionaler. Also ich bin jetzt ja nicht vom Fach, bin kein Experte so, sondern bin einfach ein Mensch der noch eher jüngeren Generation und spüre sehr deutlich, was die Faktenlage mit mir macht, dass einem das Angst macht und dass einem das so eine gewisse Grundzukunftslosigkeit irgendwie bereitet im Gefühl. Und insofern ist es was mich sehr beschäftigt, oft unterschwellig, aber natürlich im Zusammenhang mit unserem Buch erst letztes Jahr auch irgendwie so mit mein Hauptthema war.
Wie alt bist du?
Ich bin 24.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, Chris, du bist wahrscheinlich auch ein ähnliches Alter, oder?
Genau, ja, ich bin auch 24 und Felix und ich kennen uns noch aus Schulzeiten. Der Weg zum Trabanten Verlag war bei mir genau derselbe, also auch erst über das Lockdown-Lyrik-Projekt und dann vom Lektor zum Herausgeber sozusagen. Und mein Bezug zur Klimakrise, ich würde sagen, dass ich einerseits durch Fridays for Future hier in Berlin, wo ich immer auf den Demos bin, viel sozusagen mit dem Thema konfrontiert wurde, aber auch durch die, also das erste Mal so wirklich im familiären Rahmen durch die Flutkatastrophe. Jetzt im April, ich glaube es war April, oder? Also Frühjahr 2021, wo bei uns auch der Keller voll Wasser stand.
Also hier Ahrtal und genau. Drumherum. Aber nur Keller unter Wasser, habt keine Opfer zu betragen.
Ja, zum Glück. Also kein Vergleich zu den schlimmen Bildern, aber immerhin betroffen.
Naja, aber wie Felix ja schon gesagt hat, das ist die Gegenwart. Die Zukunft könnte da natürlich noch mehr bringen. Wollen wir es nicht hoffen, aber ja. Gut, anstatt jetzt rumzuspekulieren, wie das jetzt bei euch persönlich in der Zukunft weitergeht, kommen wir mal zum Buch. Das ist eine ganz interessante Sache. Also so, ich hatte ja ein kleines, konnte mal ein bisschen reingucken, reinschnuppern und es sind sehr viele Autorinnen, Autoren, also kreuz und quer, kunterbunt und das Ganze noch kombiniert mit Gedichten, Gedichtausschnitten und so weiter von eher historischen Figuren aus den letzten 500 Jahren. Was ist denn die Grundidee? Also erstmal so, ist das jetzt einfach, was soll das, was ist das? Was ist die Grundidee? Was wollt ihr damit erreichen, aussagen?
Ja, ich kann mal anfangen und Felix ergänzt gerne. Ich würde sagen, eine Idee des Buches war auf jeden Fall, eine breite Sicht der Klimakrise abzudecken, also die verschiedenen Bereiche mit aufzunehmen, die davon betroffen sind und die Komplexität wirklich abzubilden. Also, dass man nicht nur mit dem Klimaforscher redet, sondern vielleicht auch mit einem Psychologen oder einer Philosophin. Und auf der anderen Seite war, also der Anteil der Gedichte, da war eben die Idee, vielleicht wie Scientists for Future als WissenschaftlerInnen hinter Fridays for Future stehen, haben wir gemerkt, naja, das kann man ja auch mit DichterInnen machen. Also selbst aus verschiedenen Jahrhunderten könnten die sich auch hinter diesen Forderungen von Fridays for Future versammeln. Und das wollten wir in einem Buch bündeln.
Ja, vielleicht noch kurz ergänzend. Wir haben über die Gedichte auch versucht, irgendwie einen Zugang zum Thema zu schaffen, den es vielleicht sogar noch nicht gibt. Also damit quasi die Gruppe der Menschen, die sich interessiert und die aufgeklärt ist, sich vergrößert in unserer Gesellschaft, weil vielleicht Leute über die Gedichte einen Zugang finden oder irgendwie überrascht sind, dass Eichendorff was mit dem Klima zu tun haben könnte, dieses Buch in die Hand nehmen könnten und so eigentlich auf eine eben nicht von Katastrophennachrichten oder trockener Wissenschaft geprägten Weise, sondern auf eine vielleicht künstlerische, vielleicht emotionale, vielleicht ästhetische Weise irgendwie Einblick in die Faktenlage dann im Endeffekt erhalten.
Das ist ein interessanter Punkt, weil also fühlbar machen ist natürlich super wichtig, weil wenn es uns egal ist, also wenn wir es nicht fühlen, naja, dann machen wir halt weiter wie bisher. Nur ist dieses Fühlbarmachen natürlich durch die Realität eigentlich fast immer negativ. Also ne, genau diese Katastrophenszenarien. Also es ist für mich auch fühlbar, wenn ich da zum Beispiel lese, dass in Madagaskar eine riesige Hungersnot ist, weil es ewig Dürre gibt. Das ist halt kein schönes Gefühl. Aber letztlich, also meine persönliche Motivation ist auch nicht, den Klimawandel zu verhindern, sondern die Natur zu erhalten. Also eine positive Blickrichtung. Geht es noch in die Richtung, wo man auch sagen würde, okay, zum Beispiel in Goethe hat halt eine Natur noch erlebt, wie wir sie gar nicht mehr kennen. Und dieses Erhalten, also dieses schöne Gefühl dafür zu transportieren?
Absolut. Also zum Beispiel der Essayist John von Düffel, der im Buch schreibt, der nennt dieses Phänomen das Abstumpfen vor dem medialen Daueralarm. Also dass man quasi schwer in der Lage ist, eigentlich diese ganzen schlimmen Nachrichten noch aufzunehmen und irgendwie, je mehr es auch werden, immer noch da offen zu bleiben. Und die DichterInnen, die im Buch drin sind, die haben halt erstens eine intakte Natur erlebt teilweise und zweitens aber auch einfach eine ganz idealistische und mutige und tolle Weltsicht und haben halt damals auch schon die Leute quasi versucht, von den guten Werten zu überzeugen und zu ihrem Besten zu bringen. Und das funktioniert auch heute noch. Und was ich so spannend finde, ist eigentlich, dass durch die Begegnung mit den Gedichten im Klimakontext was passiert. Und zwar wird einem irgendwie deutlich, dass das nachhaltige Handeln im Endeffekt vielleicht gar nicht so eine große Veränderung ist, sondern eher ein innerliches den Idealen gerecht werden, die seit Jahrhunderten gefordert werden. So, also es ist vielleicht gar nicht so ein radikaler Wandel, sondern eher ein Aufwachen oder eher ein endlich dem gerecht werden, was eh schon längst eigentlich alle sich wünschen.
Daran anschließend vielleicht noch, ich glaube, also Goethe wurde ja schon angesprochen, der totale Naturliebhaber war und auch Wirklichkeitsfanatiker. Also der ist ja in die Natur geflohen vor seinem Kummer und so weiter. Aber auch, was Felix gerade ansprach mit diesem Idealismus, da kommt auch nämlich ein Mut. Also da kommt dann plötzlich auch vielleicht eine positive Kraft in Bezug auf das Klima, die ich total wertvoll fand bei diesem Projekt.
Also nicht, also inwiefern aus was zum Beispiel? Hast du ein Beispiel, wo du so konkret rausziehst?
Also ich kann ein Beispiel vorlesen.
Ich hatte jetzt ein Beispiel von Schiller tatsächlich im Kopf. Es ist ein Vierzeiler, den kann ich auch vorlesen. Der heißt Die idealische Freiheit. Aus dem Leben heraus sind der Wege zwei dir geöffnet. Zum Ideale führt einer, der andere zum Tod. Siehe, dass du bei Zeiten noch frei auf dem ersten entspringest, ehe die Parze mit Zwang dich auf dem anderen entführt. Und wenn man das liest, nachdem man vielleicht ein Essay von Sirius von Ende Gelände, also einem Aktivisten, liest, der auch darüber spricht, wie sie als Aktionsbündnis aktiv werden, dann gibt das eben doch noch Hoffnung.
Mhm. Naja, es ist diese pathetische Sprache halt auch durchaus noch, die, ja, ich sag mal verkürzt, irgendwie heutzutage in der deutschen Sprache kaum noch zu finden ist, aber im Klassischen eben. Felix, oder ist auch ein Gedicht?
Es wäre sicher das Gleiche gewesen. Ich hatte auch das im Kopf.
Das führt mich dann ganz direkt zur nächsten Frage. Wie kam denn die Zusammenstellung? Also Erstmal vielleicht nochmal so für die Hörerinnen und Hörer, wenn man das Buch so aufblättert, und dann sieht man Texte von verschiedenen Leuten, moderne Leute, also Leute von heute eben, von Carla Remsma bis Gregor Gysi. Die Texte sind dann so 3, 4, 5 bis 10, 12, 15 Seiten lang, ne, so in diesem Rahmen. Und dazwischen sind dann immer die Gedichte eingestreut, teilweise auch, also ich glaube sogar meistens mehrere, also einer pro Seite mindestens, oder ne, so in dem Rahmen halt. Also jetzt nicht nur ein Gedicht über einem Artikel oder einem Essay, sondern so ein bisschen, das ist ein bisschen wild verstreut. Also es ist nicht negativ gemeint, sondern einfach, ne, was ich meine. Wie kam das denn? Also jetzt, wenn ihr beides gleiche Gedicht rauszieht, habt ihr wahrscheinlich auch viel zusammengearbeitet, möglicherweise seid ihr da dran hängen geblieben. Wie ist denn diese Zusammenstellung überhaupt entstanden? Also wie war das konzeptuelle Herangehensweise?
Okay, ja, ich kann auf. Ja, im Grunde haben wir die Idee entwickelt, dass man Lyrik aktuellen Beiträgen gegenüberstellen könnte. Das war letzten Februar. Dann haben wir ein bisschen angefangen zu forschen in Lyrikbänden, ob wir da was finden, und haben eben sehr schnell gemerkt, oha, krass, wir werden fündig. Da gibt's eigentlich ganz, ganz viel. Dann haben wir mehrere Monate lang EssayistInnen angefragt. Das war natürlich ein Riesenprojekt, weil auch viele abgesagt haben, viele sich gar nicht gemeldet haben. Und im Endeffekt sind diese 21 hier zusammengekommen, die dann lektoriert und so weiter werden mussten. Und eigentlich fing dann die Hauptgedichtsammelphase an. Weil dann hatten wir quasi den Pool, den Inhalt des Buches einigermaßen zusammen und konnten dann uns richtig auf eine Gedichtrecherche begeben und aus dem großen Fundus der letzten 500 Jahre das raussuchen, was passt. Und das war dann einfach relativ viel, weil es eben nicht nur um Naturlyrik ging, sondern auch um Lyrik, die über die Rolle des Menschen generell in der Welt nachdenkt, Lyrik, die über Optimismus, über Kritik, sogar über Wachstum, also Wirtschaftswachstum oder so nachdenkt. Also wir wurden da viel öfter fündig, als wir gedacht hatten. Und ja, vielleicht noch Chris ergänzend oder so.
Ja, nur noch als kleiner Zusatz. Was halt so interessant war, war, dass es viele Gedichte gab, die sich total gut als Projektionsfläche geeignet haben, weil sie gerade nichts von der Klimakrise wussten. Also es gibt auch viel Gegenwartsliteratur, die sozusagen das schon mitdenkt und in der Lyrik darüber nachdenkt. Aber uns hat fasziniert, hey, lass uns doch ein romantisches Gedicht nehmen und das einem Klima-Essay entgegenhalten. Und ich glaube, da durch dieses Wechselspiel entsteht was ganz Besonderes.
Ja, vielleicht lese ich als Beispiel kurz eine Strophe vor von Matthias Claudius aus seinem bekannten Gedicht Abendlied. Da gibt es die Strophe: Wir stolze Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass irgendwie diese Strophe natürlich sich nicht um den Klimawandel dreht, aber dieses eigentlich weiter wegkommen von dem Ziel über das menschliche Scheitern oder so, da drin steckt und sich sehr, sehr gut auf den Klimawandel anwenden lässt. Und so ist es mit vielen Gedichten gewesen.
Ja, wenn ich das so höre, also ich kann das vorher noch nicht, das trifft es halt super gut, also metaphorisch gerade den Aufbruch und die Weiterentwicklung der Industrialisierung. Ein Aufbruch, eine Richtung, die man geht, ist ja auch erstmal okay, kann man ja machen. Und dann geht man aber einfach weiter bis, ja, ne, stehen wir heute da.
Ja, total. Und auch innerhalb der Klimadebatte gibt es ja immer auch Meinungen, die sagen, dass der technologische Fortschritt nicht die Antwort sein kann, weil es vielleicht eigentlich kontraproduktiv ist oder so. Da ist jetzt schwierig, ich weiß nicht, wo ich mich da eigentlich positionieren kann, aber diese Debatten gibt es ja auf jeden Fall und dazu passt das auch sehr gut.
Das führt mich gleich zum nächsten Punkt. Also ich kenne einige von den Autorinnen, also drei von denen waren auch schon bei mir im Podcast, einen habe ich nicht veröffentlicht, aus einem einfachen Grund, den ich jetzt gar nicht so weit nennen will, aber interessant, also gerade dieses Ding, weil das ist, glaube ich, einer von denen, auf die du ansprichst, nämlich Nico Pech. Der ist eine ambivalente Figur, jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern ist es bewusst, dass jemand drin ist, der quasi auf der einen Seite sehr, sehr gute Sachen zu sagen hat, wie halt eben Postwachstumsökonomie, was ja schon ganz logisch einfach aus physikalischen Gründen und Endlichkeitsgründen der Welt Sinn macht, auf der anderen Seite aber ein erklärter Gegner der Energiewende ist, der sich da auch mit, sag ich mal, sehr schwierigen, auch politisch sehr schwierigen Kreisen gemein macht. Ist das bewusst offen gehalten oder hat sich da ein Teil eingeschlichen, was er doch gerne mal macht? Also Wie ist sowas dann zu sehen?
Also ich würde sagen, dass wir das sehr bewusst gemacht haben, weil wir genau diese Spannung tatsächlich innerhalb des Bandes spannend fanden. Wir wollten jetzt nicht irgendwie so ein grünes Buch machen, wo alle grünen Wähler das gut finden oder so, sondern es ging uns auch um die Ambivalenzen. Und ein Professor Nico Pech, der liest sich einfach super als Folge von dem FDP-Klimasprecher Lukas Köhler, weil man dann erst die eine Seite liest und dann die andere Perspektive. Und dann hat man vielleicht noch Rudi Erlacher, der auch eine sehr interessante Sicht auf die Energiewende hat und sozusagen nochmal die Historie erzählt. Insofern war das schon eine bewusste Entscheidung.
Also wirklich diese... Ja,
und es ist auch irgendwie nach wie vor, sowohl vor dem Buchmachen als auch nach dem Buchmachen, hat sich irgendwie der Eindruck bestätigt, dass die Ambivalenzen in der Klimadebatte einfach unglaublich groß sind. Und wir haben eben, wie Chris gesagt hat, bewusst diese Dinge so gegenübergestellt, um eigentlich ein Nachdenken darüber in Gang zu setzen.
Okay, also quasi schon wirklich diese Vielfalt und was ja auch eine sehr schöne Sache ist, dass man sich an den Menschen, also an die Leserinnen, die Leser dann wendet, nicht als Konsumenten, die dann so ein vorgefertigtes Produkt bekommen, wo das Ergebnis der Denke schon drin liegt, sondern halt selber zum Denken anregen, was ja Ambivalenzen sehr unterstützt. Habt ihr denn von den Gedichten, sondern von den Essays, gab es da vielleicht irgendwas, wo ihr sagt, okay, der Essay, also persönliche Empfehlung, sagen, oh, den finde ich jetzt persönlich besonders gut, besonders, oder vielleicht auch besonders, muss ja nicht gut sein, ne? Kann ja auch sein, besonders lesenswert, aus welcher Warte auch immer.
Also ich würde sagen, empfehlenswert ist einmal Tobias Bayer, das ist der Meteorologe, einfach weil der relativ grundlegend erstmal informiert. Also wer jetzt noch nicht super eingearbeitet ist in die Thematik, für den ist Tobias Bayer der Essay, glaube ich, sehr gut. Ich persönlich mag den Essay von Julian Zuber total gerne, das ist der allerletzte im Buch. Julian Zuber ist CEO von German Zero, einer Organisation, die quasi Klimalobbyarbeit macht, also die ein Gesetzespaket unter anderem entwirft, das man einer Bundesregierung vorlegen kann, mit der Deutschland klimaneutral werden könnte. Und die sind sehr konkret und sehr irgendwie hands-on in ihrer Arbeit. Und der Essay ist am Ende des Buches, nachdem man auch viel quasi Negatives gelesen hat, sehr, sehr wohltuend und sehr beeindruckend, finde ich.
Ja, ich habe mein Lieblingsessay schon erwähnt eben, von Ende Gelände, von Sirius. Ich mag den super gerne, das mag daran liegen, dass sozusagen diese aktivistische Perspektive einfach sehr spannend für mich ist, weil sie so, eben, sie hat den Mut, sie hat den Idealismus, der mir selbst vielleicht auch fehlt, vielleicht bin ich nicht mutig genug, sich irgendwo an Bagger anketten zu lassen. Und ich finde das sehr, sehr, sehr stark geschrieben.
Mal so gesagt, ihr seid ja junge Leute, ihr seid, für euch ist der Klimawandel wirklich eine Bedrohung, also für mich auch, aber ich habe es dann vielleicht 10, 15 Jahre früher hinter mir. Wie steht ihr grundsätzlich zu Aktionismus? Das ist ja auch eine Debatte, die in der Klimaszene durchaus läuft. Wie weit darf das gehen? Sollen wir demonstrieren oder uns eben auch an Baggerketten, jetzt mal etwas übertrieben gesagt, sollen wir den SUVs die Reifen aufschlitzen oder nicht? So, also da würde ich jetzt mal sagen, nee, das bringt es jetzt auch nicht. Aber wisst, was ich meine. So. Also das ist ein großes ambivalentes Spektrum mit sehr viel Für und Wider. Wie steht ihr da so persönlich zu?
Also ich habe generell das Gefühl, dass das ein wichtiger Teil der Gesamtbewegung ist. Das ist quasi so der Flügel, der mit irgendwie großer Provokation und großer medialer Aufmerksamkeit und großer Kraft irgendwie zieht. Und der natürlich auch eine Gegenkraft vielleicht erwirkt, was dann eine negative Folge wäre, aber der grundsätzlich schon dafür sorgt, finde ich, dass diese Sachen wie Braunkohle und so weiter immer weiter irgendwie im Bewusstsein bleiben, weil einfach da Bilder kommen und so weiter. Also ich bin sehr, sehr dankbar für Leute, die den Mut haben, sich da anketten zu lassen und in die Grube zu springen quasi. Und finde, ziviler Ungehorsam ist da in einem gewissen Rahmen, wenn es nicht zu weit geht, durchaus ein probates Mittel.
Und wenn man dir andersrum sagt, okay, geh auf die Straße, kette dich an oder lass es bleiben mit irgendwelchen Aktionen, also dann schreib dein Buch auch nicht oder so, diese Richtung gibt es ja auch. Wie würdest du darauf reagieren?
Wie ist die Frage gemeint? Also, wenn jemand mir sagt, ich soll das machen?
Ja, ja, es gibt ja auch, also erlebt man auch immer wieder, dass Leute sagen, okay, also werd richtig aktivistisch oder lass es ganz bleiben.
Ach so. Naja, da würde ich schon sagen, dass jeder das Recht auf irgendwie maßvolles Handeln hat und jeder das Recht auf körperliche Unversehrtheit hat und so weiter. Und dass es jetzt nicht unbedingt gerechtfertigt ist, Leute ja quasi zu kritisieren, dass sie nicht radikal aktivistisch sind oder so. Aber gleichwohl muss man auch sagen, dass natürlich die allermeisten Leute auch nicht genug in Klimawandelsachen machen. Also das sind die beiden Seiten der Wahrheit und irgendwie ist es schwierig, da eine ganz, ganz klare Mitte zu finden.
Ja, perfekt gibt es halt auch nicht. Ich würde mir, Christus sitzt schon auf Kohlen, kann ich das Recht auf maßvolles Handeln so als Satz mir klauen? Den finde ich gut. Der ist sehr aussagekräftig.
Ja, klar, kannst du den klauen.
Danke. Ich werde ihn auch nicht falsch verwenden.
Alles gut, alles gut.
Ja, Chris, auch bei dir, ne? Du wolltest auch was sagen.
Ja, ich wollte eigentlich mich nur Felix anschließen. Ich glaube, ich habe da die gleiche Position. Ich denke, dass ohne so Aktionismus natürlich die mediale Aufmerksamkeit eine ganz andere wäre. Also auch ohne Ende-Gelände wäre bestimmt das Bewusstsein über die fossilen Energieträger ein anderes. Ich glaube auch, dass dieser Aktivismus Grenzen hat. Also ich fand zum Beispiel den Hungerstreik hier beim Kanzleramt,
war das mal ein Thema. Hanni Mieschke.
Genau, und ich denke da, also für mich geht es da irgendwie auch an eine Grenze, wenn es irgendwie um sozusagen die Gesundheit geht. Aber ja, das ist jedem Individuum selbst überlassen.
Ja, da eine Empfehlung an dich und auch an alle, die gerade zuhören. Lea Bonasera hatte ich zu dem Thema Aktivismus interviewt vor, ich glaube, 2 Podcast-Folgen früher zu finden. Interessant übrigens, sie macht gerade ihre Doktorarbeit in der Frage, also da geht es tatsächlich um Aktivismus, also um zivilen Ungehorsam. Doktorarbeit zum zivilen Ungehorsam. Die weiß da schon ein bisschen was, aber es ist natürlich auch eine Meinungsgeschichte, keine Frage. Den Faden wollte ich jetzt nochmal aufgreifen, weil du gerade so schön gelegt hast.
Ja.
Was mir an eurem Buch noch so aufgefallen ist, das finde ich richtig gut. Und ich weiß nicht, ob es so ein bisschen hidden ist, ob mir das persönlich auffällt oder ob es wirklich deutlicher drin liegt. Das ist ja eine Generationenfrage, diese ganze Klimageschichte auch. Ne? Also wir kennen es ja alte, also dieses Slogan, auch wenn er stumpf und populistisch ist, aber dieser klassische alte weiße Mann zum Beispiel, ist ja in der Tendenz, also wir kennen die Statistiken, Klima weniger interessant, Welt da nicht in die Richtung und so weiter und so fort. Also wir kennen jede Generation, ich glaube irgendein alter Grieche, Sokrates, weiß nicht mehr wer, hat mal gesagt, irgendwie wenn das so weitergeht mit der Jugend, stirbt die Menschheit in 3 Generationen aus. Also eine sich eigentlich ewig lang, schon immer haben wir diese Generationenkonflikte und jetzt wird es heikel, weil jetzt geht es ums Überleben. Das wäre jetzt Generation durchaus interessierte Leser von eurem Buch, ältere Leser und jüngere Leser, ich würde es mal so sagen, heutige Leser und Zukunft. Also es ist ja ein Buch, da geht es um die Zukunft, es geht um Klimawandel. Und dann ist natürlich auch diese vielen Generationen vorher drin, 17. Jahrhundert, 16., 18., 19. Jahrhundert. Ist das so eine große, weite Brücke, die ihr da auch bewusst schlagt? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist einer der Grundgedanken gewesen, warum Lyrik und diese Essays zusammenzubringen spannend ist. Weil die Gedichte, zumindest im Kontext, in der Präsenz der Essays, eine Art gemeinsamen Boden schaffen. Erstens ist es so historisch mal der Boden, auf dem diese Gesellschaft sich entwickelt hat, der da abgebildet ist. Und vor allem wird da irgendwie deutlich, dass erstens die Gefühlsbasis, auf der wir uns bewegen, eigentlich eine Kollektive ist. Dass zweitens ja man eben nicht nur jung oder radikal sein muss, um Klima interessiert zu sein, sondern es reicht auch Humanist zu sein, wie Goethe oder Romantiker wie Eichendorff oder Aufklärer. Also all diese Strömungen, auch in der jeweiligen Philosophie, die sich dann auch entwickelt hat, sind eigentlich Strömungen, die heute sich bei Scientists for Future, bei Fridays for Future, bei der klimainteressierten Gruppe finden und so weiter. Und insofern soll das auf jeden Fall eine Brücke schlagen zwischen älterer Generation, jüngerer Generation, konservativen Menschen, eher progressiven Menschen. geschrieben, der da ganz interessant ist. Und zwar, dass hier sich die Kategorien progressiv und konservativ ein bisschen auflösen, weil man merkt, dass im Erhalt, also in der Konservierung des Klimas, der größte Fortschritt, die größte Progression liegt. Also, dass diese beiden Sachen verschmelzen dürfen. Dafür sind die Gedichte unter anderem auch da.
Ja, ja, auch wenn man es mal christlich-konservativ betrachtet, dann könnte man ja sagen, bewahre die Schöpfung. Also,
absolut.
Schöne genau, Grüße ja. an die CSU und so. ja, auch irgendeine schöne, also Carla Rehms mal, weiß nicht, ob sie die jüngste ist, aber halt sehr jung noch, 20, Paare 20, 23 glaube ich sowas. Gregor Gysi ist schon mit beiden Beinen im Rentenalter, also weiß jetzt auch nicht, ob er der Älteste ist von Autoren dann, aber da sieht man auch ein großes Spektrum einfach. Lisa Badum zum Beispiel, ziemlich mittendrin.
Ja.
Also, gab es da eigentlich dann auch Reaktionen? Also wie ihr es beschrieben habt, haben jetzt die Autorinnen und Autoren mit den Gedichten erstmal gar nichts zu tun gehabt. Die haben euch die Essays geliefert und ihr habt es dann zusammengebaut. Gab es dann hinterher Reaktionen, wo sagen so, oh ja, das danke, das Gedicht passt super dazu? Oder wie kam denn dann so, was kam denn da so von den Autorinnen und Autoren?
Also ein paar Feedbacks habe ich schon gelesen und die fanden die Gedichte alle gut tatsächlich. Ich kann mich an niemanden erinnern, der es blöd fand. Man muss dazu sagen, dass die meisten Autoren zum jetzigen Zeitpunkt noch auf ihre Exemplare warten. Die sind gerade noch unterwegs.
Okay. Ja, nur noch zu, also die jüngste Autorin ist tatsächlich Sefte Kulukisaolu. Hm. Die ist noch 2-3 Jahre jünger als Carla Rehmsma von Enough is Enough. Das ist ihre Organisation, die die Klimathematik aus einer antirassistischen und antikolonialen Perspektive analysiert. Und der Älteste ist entweder Gregor Gysi oder Rudi Erlacher. Ich weiß nicht ganz genau, wie alt die beiden sind, aber.
Ja. Ja, gut, aber dann die zwei von der ganzen. Also, auf jeden Fall ein Spektrum.
Die könnten Opa und Enkelin sein, auf jeden Fall.
Ja, ja, definitiv. Ja. Ne? Und Lisa Badum ist die Mutter dazwischen oder so. Und
genau so ist es.
Habt ihr, also das Buch ist jetzt fertig, das kommt jetzt auf den Markt, das wird jetzt verkauft und dann ist da erstmal ein Häkchen dran natürlich. Seid ihr da schon jetzt von der Motivation her an dem Punkt gesagt, okay, das müssen wir weitermachen in die Richtung, da wird es einen zweiten Band geben oder ein ähnliches Konzept nochmal oder erstmal durchschnaufen, Weihnachten, Silvester und dann mal gucken?
Also du bist tatsächlich nicht der Erste, der das fragt. Mhm. Für mich, also mit Felix, wir haben noch nie drüber gesprochen, glaube ich, so richtig, aber wir hatten, glaube ich, schon das Gefühl, dass es jetzt erstmal ein Projekt ist, was so in sich geschlossen ist und wo auch ein bisschen Zeit vergehen müsste, dass es sich lohnen würde, einen zweiten Teil zu machen. Ich glaube, das bleibt auch lange sozusagen noch zeitgemäß, weil die Klimakrise geht ja weiter. Aber geplant sind auf jeden Fall ist noch viel Arbeit mit dem Buch, seien es Lesungen oder irgendwelche Auftritte, die wir organisieren.
Ja. Ja, genau, also für uns ist quasi die Arbeit am Buch noch gar nicht beendet, weil wir jetzt versuchen, das, was wir erschaffen haben, auch an Menschen zu bringen.
Und werden sich da die Autoren und Autoren an Lesungen beteiligen viel? Wie schaut das so aus?
Ja, bisher schon. Also wir hatten schon eine Lesung im Literaturhaus Berlin mit John von Düffel, Cecilie Comte und dem Psychologen von Psychologists for Future, fällt mir gerade, Felix Peter. Und es werden noch weitere Lesungen auch stattfinden. Also sieht gut aus.
Okay, ihr seid ja gute Dinge. Jetzt hat man in so einem Projekt sehr viel Input, wenn man sowas begleitet, antreibt und so weiter. Ihr habt jeden Essay lesen müssen. Ihr habt mehr als die Gedichte gelesen, die da drinstehen. Davon ist mal auszugehen, vielleicht auch ein paar Essays mehr als da drin stehen, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall sehr viel Input und weil es halt eben, also analog zu dem Podcast, den ich hier mache, ja auch nicht so monothematisch ist, sondern sehr, sehr bunt durch die Welt des Klimawandels durch. Was war denn für euch, gab es da irgendwie einen persönlichen Lerneffekt, persönlichen Aha-Moment, den man so ein bisschen herausheben kann?
Für mich gab es mehrere auf jeden Fall und einer ist erstens, wie viel es schon gibt an Aktivismus, an organisiertem Klimarettertum, an Wissen, also dass eigentlich alles da ist und es eigentlich ein Absurdum ist, dass wir noch nicht weiter sind in Sachen Klimaschutz. Das ist das eine. Das zweite ist wirklich ein bisschen größerer Überblick. Also das war ja eine sehr intensive Beschäftigung mit verschiedenen Perspektiven. Und nach einer Weile kriegt man schon so das Gefühl, dass sich auch Sichtweisen, Argumente und so wiederholen und man so ein bisschen anfängt, einen Überblick zu entwickeln über ein an und für sich sehr, sehr unübersichtliches Thema. Und drittens, quasi gegenteilig dazu, was wir vorhin schon angesprochen haben, die Ambivalenz der einzelnen Perspektiven. Also, dass es zwar einen gewissen Konsens gibt in Wissenschaftsfragen, zumindest in weiten Teilen der Gesellschaft, aber dass es doch, was jetzt Lösungen anbetrifft, politische Lösungen, außerpolitische Lösungen, technische Lösungen, zivile Lösungen, dass es da unglaublich unterschiedlich ist, was eigentlich Ansätze sein können. Und dass da auch einfach dann viele offene Fragen und viele unfertige Denkansätze drin sind. Das waren für mich vielleicht so die drei großen Erkenntnisse.
Das würde ich jetzt gerade mal kurz aufgreifen, Chris, eine Sekunde. Also hast du da dann eher das Gefühl, dass diese unterschiedlichen Dinge sich eher versuchen zu ergänzen? Oder ist da auch viel, nein, wir nehmen meine Lösung, nein, wir nehmen meine Lösung drin? Oder wie war da so dein Eindruck?
Nein, also die widersprechen sich teilweise inhaltlich schon, ne? Also es gibt ja zum Beispiel ganz banal die SS aus den verschiedenen Parteien, die das irgendwie, die politische Handlungskraft verteidigen. Es gibt SS von außerhalb, die sagen, jo, Leute, wir dürfen nicht auf die Politik warten, das ist fatal. Oder es gibt eben Rudi Erlacher, der zum Beispiel das Prinzip der Energieautonomie kritisiert, der sagt, es scheitert daran, dass jedes Land einzeln disparate Bemühungen macht und wir in der Welt nicht zusammenkommen. Und dass man quasi aus dem Klein-Klein raus muss in ein Groß-Groß. Und es gibt eben zum Beispiel Nico Pech, der genau gegenteilig sagt, wir müssen raus aus dem Großen und rein in kleine Verwaltungseinheiten und reduktionelles Denken und so weiter. Also die widersprechen sich inhaltlich schon. Und die würden sicherlich ausgiebige Diskussionen entstehen, wenn man sie mal in einen Raum setzen würde.
Das wäre doch mal was, ne? Ich meine, das ist euer Buch, die ganzen Autoren in einen Raum. Und dann 12 Stunden zuschließen, Kamera drauf.
Genau. Ich wollte noch ergänzen, für mich war, glaube ich, auch noch ein großer Lerneffekt zu sehen, wie lang dieser Kampf schon geht, also gegen die Klimakrise. Das war mir vorher tatsächlich nicht bewusst, vielleicht weil ich eben jemand aus einer jüngeren Generation bin, aber dann zu lesen, wie viele Klimakonferenzen es schon gab, welche Bemühungen alle gescheitert sind. Wir haben in unserem Buch auch unten so einen Klimazeitstrahl, der immer mal wieder Faktenwissen vermittelt, damit man sozusagen die Geschichte auch mitverfolgen kann. Und das fand ich auch überraschend.
Okay. Also wahrscheinlich dann zum Beispiel die berühmte Studie von ExxonMobil war es, glaube ich, wo er viel angefangen, nicht mal angefangen hat, aber jetzt als Negativbeispiel, aber
ja, also ja, ganz oft wird der Club of Rome so ein bisschen als Ursache zitiert. Ja, das, die Grenzen des Wachstums aus den 50er Jahren.
Ja, ja, also in dem High-Level von Wirtschaft, Politik war der Club of Rome auf jeden Fall der erste große Schritt, definitiv. In anderen Bereichen, ne, gab es das natürlich auch schon, also die schon immer persönlich betroffen sind, Indigenen und so weiter und so fort, ne, das ist eine andere Nummer. Ja, könnte man jetzt noch irgendwie viel drüber reden, ich würde sagen, es ist eigentlich eine runde Nummer gewesen hier. Das Buch heißt wie nochmal, damit wir es am Ende nochmal hören?
Mondnacht,
5:12.
Wunderschön, ein Buch vom Trabanten Verlag. Falls ihr jetzt noch zum Abschluss irgendwas habt, was ihr persönlich noch gerne loswerden wollt, wäre das jetzt noch gerne ein offener Slot.
Ich persönlich nicht mal, ich könnte nur, oder wir könnten ein Gedicht vorlesen, das sich als Abschluss ganz gut eignet.
Gerne, machen wir.
Und zwar Christian Henup, den eigenen Schranken. Den eigenen Schranken kannst du nicht entfliehen. Sie sind das Maß der dir gewordenen Kraft. So hüte denn den Schatz, der dir verliehen, auf das durch dich er viel des Segens schafft. Zwar Stückwerk bleibt das Beste, was gelingt, je mehr du strebst, je ferner rückt das Ziel. Oft wird's ein anderer sein, der das vollbringt, was unvollendet deiner Hand entfiel. Du tu das Deine, ob die Saat gedeiht, ob unbeachtet sie der Sturm verweht, das stell getrost anheim der künftigen Zeit, die in der Hut der ewigen Gottheit steht. So wirke fort, noch leuchtet dir der Tag. Und sei gewiss, das Tagwerk, das du tust, in fernste Zeiten klingt es leise nach, wenn selbst du längst von deiner Arbeit ruhst.
Ja, Felix, Chris, dann danke ich euch herzlich fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch. Tschüss.
Mm-hmm.